Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Wenn ich jemand Neues kennenlerne, sagen wir in einer Bar, dann sieht diese Person erstmal einen weißen Mann in seinen 30ern, nochmal groß mit Geheimratsecken, Bart und Brille, also der klassische Journalist sozusagen. Bei Luisa ist das anders. Da richtet sich der Blick sehr, sehr oft zuerst auf den Rollstuhl, in dem sie sitzt. Und was erst noch im Kopf ist, kommt dann oft auch über die Lippen der Menschen. Nämlich die Frage, was ist mit dir los? Warum sitzt du im Rollstuhl? Das ist ganz schön intim, finde ich. Ganz schön intim. Wenn Leute, die Luisa kaum kennt oder gar nicht kennt, wenn die sie auffordern, eine sehr intime, persönliche Geschichte zu erzählen. Wie sehr Luisa das nervt und was sie in solchen Situationen macht, darüber habe ich vor der Sendung mit ihr gesprochen und sie gebeten, dieses Gefühl mal zu beschreiben, wenn die Leute sie fragen, warum sie im Rollstuhl sitzt.
Ja, meistens kommt es gar nicht zu so einer Frage oder ne, wenn man sagt, darf ich mal fragen, was du hast, dann wäre es vielleicht nochmal was anderes. Meistens ist es tatsächlich einfach nur die ganz klare Aussage MS. Und dann ein fragender Blick in Richtung Rollstuhl und ich weiß erstmal gar nicht, was gerade passiert oder wie ich darauf antworten soll. Ja, oder eben auch, hattest du einen Unfall? Das sind so diese typischen Einstiegsfragen, meistens ohne dass überhaupt Hallo gesagt wird vorher.
Ja, ernsthaft? Ich meine, dass manche Leute keinen Anstand haben, das wissen ja alle, aber das ist wirklich in den meisten Fällen der Fall, dass die gar nicht Hallo sagen oder wie geht's dir oder irgendwie sowas?
Nein, es sind meistens komplett fremde Menschen. Ich kann mich an eine Situation sehr gut erinnern. Da war ich in einer Reha nach einer Operation und fuhr da mit meinem Rollstuhl eben durch den Flur. Und plötzlich schrie es hinter mir und ich dachte, oh Gott, da ist jetzt jemand gestürzt oder irgendwas. Und ja, ging dann wieder auf diese Person zu, die gerade so geschrien hatte. Und sie schrie weiter, Entschuldigung, Entschuldigung. Und ich bin ja auf sie zugegangen und sagte, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Mhm. Und ja, die einzige Frage war dann, hatten Sie einen Unfall? Also die Person war wohl so neugierig, dass es so aus ihr herausgebrochen ist. Dass es eher klang, als hätte sie gerade einen Unfall gehabt.
Ja, im Kopf.
So ungefähr.
Aber ich meine, jetzt lass doch drüber, ne? Aber ja. Was passiert da bei dir? Was geht in dir vor? Ist es Wut? Ist es Trauer über so viel menschliches Fehlverhalten? Oder was ist es?
Ja, es ist alles. Es kommt natürlich darauf an, wie es mir an dem Tag geht. Ne? Man möchte natürlich nicht darauf reduziert werden. Ich bin ja viel mehr als meine Behinderung an sich. Und ja, ich frage mich dann ganz oft, welche Erziehung diese Menschen genossen haben, dass sie so dreist auf einen zugehen und einfach keinen Filter zwischen Hirn und Mund zu haben scheinen.
Mhm. Nehmen wir mal an, die anderen haben einen Tag erwischt, wo du nicht auf Attacke geschaltet hast, sondern du hast ihnen vielleicht verziehen, nenne ich es jetzt mal in Ermangelung eines besseren Wortes, dass sie so dreist waren und hast ihnen eine Antwort gegeben. Was sagst du dann und wie sind die Reaktionen dann darauf?
Ja, also auch wenn sie die Antwort wahrscheinlich nicht verdient haben, sage ich dann natürlich öfter doch mal, nein, ich habe eine neurologische Erkrankung. Und dann heißt es dann meistens, ja, wie heißt sie denn? Das kenne ich doch bestimmt. Dazu muss man sagen, ich habe eine Erkrankung, wo momentan etwa 20 Menschen auf der ganzen Welt damit diagnostiziert sind. Also es ist sehr, sehr selten und sehr, sehr neu diagnostiziert. Mhm. Und dann ist das einfach, ja, also ich weiß eigentlich immer, wie diese Gespräche enden, bevor sie eigentlich richtig angefangen haben. Und die nächste Aussage ist dann meistens, aber sie sind doch noch so jung. Und dann denke ich mir, gut, ach so, ja dann kann ich ja nicht krank sein.
Mhm. Kannst du es vielleicht trotzdem sagen, wie man diese Krankheit nennt?
Ja, es ist eine Form der Arthrogryposis. Das ist ein, ja wie gesagt, sehr, sehr seltener Gendefekt. Ich bin damit geboren, logischerweise, aber ich musste 22 Jahre danach suchen. Mhm. Und dementsprechend ist das Thema Diagnose natürlich sowieso schon emotional aufgeladen. Und naja, wenn dann jemand um die Ecke kommt und denkt, er ist von Hobby irgendwie Arzt und kennt natürlich bestimmt jetzt jede Erkrankung, ja, ist das natürlich immer ein bisschen schwierig.
Wäre es für dich in dem Moment einfacher, wenn die dann einfach sagen, okay, kenne ich nicht, anstatt da irgendwie so den Hobby-Oberarzt raushängen zu lassen? Würde das die Situation in Anführungsstrichen entschärfen?
Naja, ich würde mir eigentlich wünschen, dass gar nicht erst dazu gefragt kommt, dass fremde Menschen wirklich ohne Hallo zu sagen, ohne irgendwie vorher aus einem anderen Grund mit mir ins Gespräch zu kommen, so fragen. Ich meine, jetzt in diesem Rahmen oder wenn ich auf neue Leute treffe und mich mit ihnen unterhalte, dann ist es für mich persönlich in Ordnung, wenn man danach höflich fragt. Aber ja, so dieses aus dem Nichts, ich glaube, es ist oft einfach so diese Sensationsgeilheit. Also die wollen einfach jetzt gerade eine spannende, tragische Geschichte hören.
Mhm. Macht es da einen Unterschied, wie alt die Menschen sind? Also mit einer Bekannten von mir, die auch im Rollstuhl sitzt, die sagt zum Beispiel, dass sie bei Kindern da immer noch nachsichtiger ist als bei Erwachsenen.
Ja, also ich habe tatsächlich hauptsächlich mit älteren Menschen diese Begegnungen, weil die einfach, ich weiß nicht, vielleicht vom anderen Schlag sind, vielleicht wurden in ihrer Kindheit irgendwie Menschen mit Behinderung gar nicht so alt oder waren einfach nicht in ihrem Umfeld. Ich weiß
War nicht so sichtbar, glaube ich.
Genau,
einfach, ne?
Also das ist es ja heute leider immer noch nicht, aber es ist schätzungsweise bei ihnen vielleicht damals noch weniger sichtbar gewesen. Und ja, viele sind total geschockt, dass es das überhaupt geben kann und glauben das irgendwie schon fast gar nicht. Und bei Kindern muss ich auch sagen, da lasse ich oft Nachsicht walten, beziehungsweise freue ich mich manchmal auch darüber, wenn sie sich überhaupt dafür interessieren, denn so wachsen sie ja einfach schon auf mit einem diverseren Umfeld und gucken dann vielleicht als Erwachsene nicht mehr so blöd. Und ja, also ich hatte erst neulich eine schöne Situation mit einem Kind, was hinter mir stand und seine Mutter so fragte, warum kann die Frau nicht laufen? Und da sagte die Mutter einfach, du, das weiß ich auch nicht. Und das fand ich, auch wenn das so simpel klingt, einfach schön. Weil, ja, die Mutter nimmt sich nicht raus, irgendwie zu sagen, ah, die hat bestimmt einen Unfall gehabt oder die ist bestimmt krank. Die sagt einfach, ja, wissen wir nicht und können wir trotzdem damit leben.
Ja, ja. Du hast jetzt schon gesagt, diverseres Umfeld, in dem Kinder aufwachsen. Es wäre schön, wenn sie das so von Anfang an mitbekämen. Du teilst ja auf deinem Insta-Kanal auch sehr offensiv, wie dein Leben aussieht. Ist da irgendein Ziel dahinter, genauso wie du jetzt Kindern die Fragen beantwortest?
Ja, also auf jeden Fall. Natürlich habe ich nicht diesen Account eröffnet, um ja meine Diagnose hauptsächlich preiszugeben. Es ging eigentlich eher erstmal um den Austausch mit anderen Menschen und ich war erstaunt, wie viele anderen Menschen es doch gibt, die in einer ähnlichen Situation sind, die jung sind, die sich ausgeschlossen fühlen, die sich falsch verstanden fühlen und ja, die mit vielen Vorurteilen zu kämpfen haben. Und ja, seitdem habe ich mir so ein bisschen vorgenommen, zu helfen, dass da mehr Verständnis vielleicht entsteht, dass einfach Vorurteile abgebaut werden. Ich möchte mich eben auch so zeigen können, wie ich bin, ohne mich irgendwie schämen zu müssen. Und da ist das Feedback auch einfach gut, weil viele, gerade junge Frauen, natürlich auch mit ihrem Selbstbild sehr hadern.
Und wenn jetzt jemand sagt, ja, Mensch, aber ich darf dich auf der Straße oder soll dich auf der Straße nicht ansprechen und fragen und da teilst du sozusagen alles aus deinem Leben mit. Was macht da den Unterschied?
Ja, das ist, glaube ich, für Außenstehende teilweise schwierig zu erklären. Man muss natürlich sagen, ich glaube, ich teile relativ viel über meine Erkrankung, weil sie so selten ist, weil ich Awareness dafür schaffen möchte und muss und weil ich da eventuell ja dadurch vielleicht auch andere dazu ja zu ihrer Diagnose führen kann, wenn sie auf der gleichen Suche sind, wie ich es war. Ich glaube, dass es für mich auch tatsächlich ein bisschen in die Richtung Verarbeitung geht. Und ich glaube, dass es natürlich nicht nur darum geht, meine Erkrankung zu zeigen, sondern eher mein Leben damit zu zeigen und ja, vielleicht andere auch ein bisschen zu empowern, denen es ähnlich geht.
Und wo ist eine Grenze erreicht, wo du sagst, das zeige ich nicht? Also den Hund habe ich schon gesehen, deinen Mann habe ich auch gesehen. Und dass ihr gern spazieren geht, habe ich auch gesehen. Aber genau. Wo ist eine Grenze?
Ich glaube, da gehe ich sehr nach meinem Bauchgefühl. Ich glaube, es gibt Leute, die deutlich intimere Sachen zeigen als ich. Ich würde jetzt zum Beispiel, glaube ich, nicht zu freizügige Bilder teilen. Ich würde jetzt kein Foto irgendwie von unserem Haus machen oder ja, zu private Einblicke geben und überlege mir dann natürlich auch gut, braucht man diese Information jetzt gerade, um meine Gefühlswelt zu verstehen oder die Geschichte zu verstehen, die ich gerade vermitteln will?
Luisa, über Oversharing-Zwang, wenn Menschen Sie ansprechen darauf, dass sie im Rollstuhl sitzt und wissen wollen, warum das so ist. Sie geht aber auch offensiv an die Sache ran, hat einen Instagram-Account. Luisa Laudace heißt ihr Instagram-Handle. Wenn ihr Lust habt, schaut doch da mal rein. Und ich denke auch, dass sie sich da über Feedback freut.
Deutschlandfunk Nova ab 21.